erste Vortrag jetzt ausgefüllt werden, sein wird mit Wahrnehmung. Ich versuche eine Landkarte zu skizzieren, in der wir uns bewegen, wenn es um diese ganzen genderpolitischen Fragen steht und dann im zweiten Teil der Schwerpunkt auf dem Urteilen und Impulsen für das Handeln. Ich bin sehr gespannt auch auf die Diskussionen, die sich dem anschließen werden. Also, das erste Fremdwort ist eigentlich schon gefallen, Gender Mainstreaming. Das Wort begann seine Karriere 1995 auf der UNO-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Dort ging es um die Frage, welche Auswirkungen politische Maßnahmen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern haben. Ja? Der Ausdruck selbst ist nie übersetzt worden. Das heißt, ich muss mich damit behelfen, dass ich Ihnen erkläre, worum geht es dabei. Und das ist im Prinzip zunächst mal auch eine in Deutschland üblicherweise verwendete Definition. Bei Gender Mainstreaming geht es um die Berücksichtigung, die gleiche Berücksichtigung der Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern. Ja, ich sage es nochmal. Also es geht darum bei Gender Mainstreaming um die gleiche Berücksichtigung der Interessen und der Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern, wenn politische und gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden. So. Ein wichtiger Text dafür ist die Erklärung von Peking, die Peking Declaration, in der dies ausgearbeitet ist. Und diese Deklaration der UNO-Weltfrauenkonferenz hatte für sich genommen keine rechtsverbindliche Wirkung. Aber das Anliegen von Gender Mainstreaming ist dann von der Europäischen Union übernommen worden. Und es ist dann ab 2001 auch sukzessive ins deutsche Recht eingeflossen, von der Bundesregierung verbindlich gemacht worden, von den einzelnen Ländern übernommen werden und ist heute ein wichtiges Kriterium überall da, wo öffentliche Mittel einfließen. Ja? Das bedeutet, das Kriterium von Gender Mainstreaming wird hier wirklich berücksichtigt, in gleicher Weise, was die Auswirkungen der Entscheidung auf die Lebenswirklichkeit von Frauen und von Männern sind. Das ist ein wichtiges Kriterium im öffentlichen Dienst, quasi überall da, wo der Staat seine Hände mit drin hat, aber eben auch zum Beispiel bei freien Trägern der Jugendarbeit ist das erforderlich. Sobald öffentliche Mittel dort eine Rolle spielen, muss diesem Ansatz auch Genüge getan werden. Das kann sehr Unterschiedliches heißen, darauf kann ich später noch zu sprechen kommen. Schauen wir uns zunächst mal an, was bedeutet es, die Interessen von Frauen und Männern in gleicher Weise zu berücksichtigen? Was ist darin das Neue gegenüber der früheren Frauenförderung? Denn Frauenbeauftragte und die Frage danach, werden Frauen diskriminiert, diese Frage stand schon länger im Raum. Die Emanzipationsbewegung, der Feminismus seit den 1970er Jahren hatte das gerade sehr stark gemacht und es geschafft, diese Anliegen von Frauenstärke zu berücksichtigen. Gender Mainstreaming, also die Vorstellung, dieses Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit in den Mainstream, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Dieser Ansatz beinhaltet den Gedanken, wenn wir die Lebenswirklichkeit von Frauen verändern wollen, müssen wir an zwei Enden ansetzen. Wir müssen nicht nur schauen, was muss ich im Leben von Frauen ändern, sondern müssen auch schauen, was muss ich im Leben von Männern ändern. Das ist das Neue gegenüber der traditionellen Frauenförderung, die sehr stark bei den Frauen ansetzt. Gender Mainstreaming fragt, was muss ich im Leben von Frauen und Männern ändern, damit wir, und dann komme ich dann auch gleich zu den politischen Zielen, damit wir zu einer stärkeren Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben kommen. Denn das ist letztlich der Ansatz, der uns hier im Gender Mainstreaming begegnet. Es ist die Vorstellung, dass es den gleichen Interessen von Frauen und Männern entspricht, in gleicher Weise am Erwerbsleben teilzuhaben. Ja? Also einem Beruf nachzugehen, nicht so viel Zeit in der Familie zu verbringen, sondern wirklich einen starken Fokus auf die Erwerbstätigkeit zu legen. Und das bedeutet, wirtschaftlich selbstständig zu sein, nicht mehr vom Mann, auch nicht vom Ehemann wirtschaftlich abhängig zu sein. Ja, das war schon im Feminismus immer so etwas im Hintergrund, quasi das Feindbild, die traditionelle Ehe, in der sich die Frau in eine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Mann begibt, genau das gilt es zu überwinden, so hier der Ansatz. Letztlich könnte man sagen, bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass das Modell, wie es hier von der UNO-Weltfrauenkonferenz seinen Ausgangspunkt nimmt, dass es geht um die Austauschbarkeit von Lebensverläufen, dass sie sich zwei Lebensläufe, zwei blinde Lebensläufe anschauen und können an der Erwerbsbiografie nicht beurteilen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. So. Und der Ansatz des Gender Mainstreaming ist, genau das muss doch das Ziel sein. Man darf es einer Biografie, man soll es einer Biografie nicht mehr ansehen, ob es sich um eine Frau handelt, erkennbar vielleicht an zahlreichen Teilzeittätigkeiten, an Babypausen, an Unterbrechungen für die Kindererziehung oder ob es sich um einen Mann handelt, der quasi kontinuierlich einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Bemerkenswert also hier nun, dass der traditionelle männliche Lebensentwurf, also sehr erwerbsorientiert zu sein, dass der hier gar nicht mal in Frage gestellt wird, sondern dass Frauen dazu ermutigt werden, diesen Lebensentwurf letztlich zu imitieren. Ja? Ihn als den Vorzugswürdigen auch für sich selbst zu erkennen und zu sagen, eigentlich ist es genau das, was ich will. Ja? Die vielleicht nicht 40-Stunden-Woche, aber die 36-Stunden-Woche soll es sein. Also es geht um einen stark quantitativen Ansatz, sehr stark darum, die gleiche Präsenz von Frauen zu haben im Erwerbsleben, vor allem auch in Leitungspositionen. Das ist ein ganz starker Fokus, auch in der Peking-Erklärung. Obwohl generell gesagt wird, Männer und Frauen sollen in allen Lebensbereichen gleichermaßen vertreten sein, gibt es trotzdem keine Programme, sag ich mal, den Männerüberhang in bestimmten Bereichen wirklich abzubauen. Jedenfalls nicht in gering qualifizierten Bereichen. Ja? Soweit ich weiß, wird zum Beispiel bei den Stadtwerken die Müllabfuhr und so weiter ganz überwiegend von Männern ausgeführt. Ich kenne keine Programme der Gleichstellung, die da Anstoß nehmen an der Geschlechterungerechtigkeit in dem Bereich, sondern es geht dann bei genauerer Betrachtung doch eher um Führungspositionen, ja? Um Spitzenpositionen in DAX-Unternehmen, um auf der Ebene von Ministerien, Staatssekretären und so weiter. Und da ist ja in den letzten Jahren auch einiges schon passiert. Wenn wir uns nun diesen längeren Text von Peking, der auf Englisch vorliegt, der auch ins Deutsche übersetzt ist und im Internet auffindet, ohne Probleme auffindbar, wenn wir uns anschauen, bei einer genaueren Lektüre, welchen Eindruck vermittelt uns der Text, dann fallen mir drei Dinge auf. Das erste ist, hier ist ganz viel von Männern und Frauen die Rede, aber nicht von Vätern und Müttern. Wenn wir uns jetzt klar machen, es handelt sich um den Text einer Weltfrauenkonferenz, dann stutzt man, weil ich jetzt mal die These in den Raum stelle, in globaler Perspektive sind die allermeisten Männer tatsächlich Väter, die allermeisten Frauen Mütter, ohne damit jetzt eine Gewichtung oder Abwertung anderer Lebensentwürfe herstellen zu wollen. Aber rein empirisch, rein quantitativ ist es zunächst mal so. Der Text löst sich also sehr stark von der Betrachtung, dass Menschen in Beziehungen eingebunden sind, dass Menschen im Laufe ihres Lebens häufig, nicht immer, aber häufig eine Familie begründen, sodass es hier sehr stark um individuelle Interessen geht. Darum, wenn ich nur die Person mit ihren Wünschen und Interessen anschaue, nicht so sehr, wie ich sie in ihrer Einbettung als ein soziales Wesen betrachten müsste. Das Zweite, was bei der Betrachtung der Peking-Erklärung auffällt, ist die starke Orientierung auf die Erwerbstätigkeit. Familienarbeit kommt eigentlich nur in Blick als etwas, was Menschen, üblicherweise Frauen, daran hindert, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, jedenfalls einer Vollerwerbstätigkeit nachzugehen. Das heißt, positiv konnotiert, positiv präsentiert wird die Erwerbsarbeit als das, was jeder Mensch in seinem Innersten anstrebt, wogegen die Familienarbeit mehr oder weniger die Folie ist, die sich häufig als hinderlich erweist, wirklich im Erwerbsleben aufzugehen. Wenn ich also jetzt sage, dass wir es hier mit Männern und Frauen zu tun haben, die, wie der Text unterstellt, eine gleichermaßen starke Präferenz, also Vorliebe für die Vollzeiterwerbstätigkeit haben, dann fragen Sie sich vielleicht, wo bleiben die Kinder? Nun, sie begegnen im Text schon, aber dann wiederum nur im Zusammenhang damit, dass sie ein Hindernis sind für geschlossene Erwerbsbiografien, weshalb hier für eine starke Fremdbetreuung vom ersten Lebensjahr an plädiert wird. So. Und jetzt sehen wir, dass vieles, was wir in den letzten Jahrzehnten an politischen Entscheidungen gesehen haben, letztlich in der einen oder anderen Weise umsetzt, was an Grundlinien hier vorgezeichnet ist. Ja? Nochmal kurz gesagt, geht es im Gender Mainstreaming um das Aufbrechen tradierter Rollenmuster. So kann man sagen. Es geht um das Aufbrechen tradierter Rollenmuster, wobei als tradiertes Rollenmuster verstanden wird die Vollzeiterwerbstätigkeit des Mannes, der wenig in der Familie präsent ist, und die Teilerwerbstätigkeit oder aber Teilerwerbstätigkeit der Frau oder sogar das Hausfrauendasein, wenn eine Frau den Schwerpunkt, jedenfalls zeitweilig den Schwerpunkt, auf der Erziehung ihrer eigenen Kinder setzt. Ja? Diese so verstandenen traditionellen Rollenmuster, die so alt auch gar nicht sind, historisch betrachtet, die sollen also überwunden werden. Und das soll eben dadurch gelingen, dass Maßnahmen ergriffen werden, die es schwerer machen, die es kostspieliger machen, einen solchen tradierten Lebensentwurf weiterzuführen. Die gesamte staatliche Förderung soll darauf zielen, soll das Doppel auf die Förderung des Doppelverdienerpaares zielen, wobei in der damaligen Zeit, also in den 1970er Jahren, eine wichtige Verfechterin des Feminismus, Alice Schwarzer, schon damals vorschlug, was später dann in der politischen Praxis auch aufgegriffen wurde. Sie schlug nämlich vor, dass Männer und Frauen jeweils 36 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Also das war die Vorstellung von der Gleichberechtigung der Frau. Jetzt könnte man sagen, ja, wie viel ist jetzt wirklich 36 Stunden von 40 entfernt? Ist das tatsächlich ist das wirklich ein Paradigmenwechsel gegenüber dem Muster der männlichen Vollzeiterwerbstätigkeit? Ich würde das jetzt nicht unbedingt so sehen. Der Mann halt soll etwas weniger arbeiten, aber vor allem soll die Frau mehr arbeiten im Sinne von stärker erwerbstätig sein. Ja? So, welche Anreize hat es nun dann gegeben, diese Spur zu folgen? Nun, ich hatte schon gesagt, Anreize sollen ja gesetzt werden, sowohl bei Frauen aus einem traditionellen Verständnis herauszukommen, stärker erwerbstätig zu sein, als auch bei Männern leicht zurückzufahren bei der Erwerbstätigkeit, aber schon irgendwie auch mehr im Haushalt zu machen. Denn eine Gleichverteilung der Erwerbstätigkeit müsste dann in der Konsequenz auch bedeuten, eine Gleichverteilung der Familienarbeit. Auch da gibt es im Englischen das englische Wort der Care-Arbeit, also der Fürsorgeleistung, die für Kinder, für pflegebedürftige Angehörige und so weiter erbracht werden. Ja? Wenn wir uns das anschauen, dann zum Beispiel haben wir die Elternzeit, wir haben Vätermonate innerhalb der Elternzeit. Die Ermutigung also auch zu Hause zu bleiben, für eine Zeit lang die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen, wenn ein Kind geboren wird. Ja? Im Rückblick betrachtet kann man jetzt sagen, nun, da ist einiges passiert. Männer nehmen zum Beispiel auch Vätermonate. Der Anteil ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Man muss sich aber auch klar machen, dass man sich Vätermonate erstmal leisten können muss. Ja? Es ist ein Angebot hauptsächlich an Personengruppen, an soziale Schichtangehörige, die so gut gestellt sind, dass sie mit einem deutlich geringeren Elterngeld für 2 Monate auskommen kann gegenüber dem Gehalt des Hauptverdieners. Ja? Das ist für Personen mit einem geringeren Einkommen, auch für Paare, die beide ein geringeres Einkommen haben, häufig gar nicht ohne weiteres möglich. Insgesamt erweisen sich aber Männer bei genauerer Betrachtung als sehr beharrlich, wenn es darum geht, sich nicht zu stark an der Familienarbeit zu beteiligen. Darüber können auch die Hochglanzbilder von modernen Vätern nicht hinwegtäuschen, denn Soziologen messen immer alles, gewichten alles, zählen alles und kommen zu dem Ergebnis, zum Beispiel Rüdiger Peukert, einer der führenden Familiensoziologen Deutschlands, der sagt, nun, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte in Deutschland anschauen, dann ist die größte Verteilung von Familienarbeit in den letzten Jahrzehnten nicht geschehen von Frauen zu Männern, sondern von gut verdienenden Frauen zu schlecht verdienenden Frauen. Das Phänomen, das er damit bezeichnet, ist das sogenannte Putzfrauenphänomen. Worauf Peukert hinweist, ist, dass die Emanzipation, sag ich mal, der stärkere Einstieg einiger Frauen in das Erwerbsleben, einiger hochqualifizierter, gut ausgebildeter, stärker erwerbsorientierter Frauen, hat nicht dazu geführt, dass ihre Männer dafür stärker in die Familienarbeit eingestiegen sind, sondern es hat dazu geführt, dass dann eine Person angestellt wurde, die bestimmte Haushaltsaufgaben erledigt. Und dabei handelt es sich üblicherweise um prekäre Anstellungsverhältnisse, also um sehr niedrig bezahlte Jobs. Ständig wird also quasi auch geblickt, wie hoch ist inzwischen der Anteil der Frauen am Erwerbsleben, wie verhält sich das Durchschnittseinkommen von Frauen gegenüber dem Durchschnittseinkommen von Männern und so weiter. Das können wir also fast täglich in den Medien verfolgen, wie das uns berichtet wird. Und man sieht an der Berichterstattung sehr deutlich, der Maßstab, der implizite Maßstab für die Berichterstattung ist schlicht der zu sagen, wir sind immer noch nicht bei den 50% Erwerbstätigkeit Männer, 50% Frauen. Das ist immer noch nicht gleich verteilt, sondern wir haben immer noch einen deutlichen Überhang in der Gesamtverteilung, dass Männer hier, ich vermeide den Ausdruck mehr arbeiten, weil das nicht stimmt, sondern dass Männer stärker in der Erwerbstätigkeit präsent sind als Frauen, also in der bezahlten Arbeit. Ein weiterer Versuch, das Ganze umzusetzen, ist das Bemühen, Berufswahlentscheidungen zu beeinflussen. Ja, da gibt es also schon sehr lange den Girls Day zum Beispiel, dann aus Gerechtigkeitsgründen auch den Boys Day, wo Jungs und Mädchen, Schüler, Schülerinnen ermutigt werden, an einem bestimmten Tag im Schuljahr mal in einen Bereich Berufsfeld hineinzuschnuppern und dabei vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, mal aus Mustern, Rollenmustern auszubrechen und einfach mal zu schauen, auch die Jungs vielleicht mal stärker in einen sozialen, einen pflegerischen, einen gesundheitsaffinen Bereich hineinzugehen oder aber auch die Mädchen in den mathematischen, naturwissenschaftlich-technischen Bereich hineinzuschnuppern. Ja? Man hört nicht mehr so viel vom Boys Day und vom Girls Day, weil der Effekt tatsächlich gar nicht der erwünschte war. Jungs und Mädchen schauen sich das an, was in den verschiedenen Berufszweigen geschieht und entscheiden sich bemerkenswerterweise heute, was Berufswahlentscheidungen angeht, traditioneller als je zuvor. Ja, das könnte ich dann gerne auf Nachfrage auch nochmal näher ausführen. Also wir haben heute eine stärkere Polarisierung von männlichen und weiblichen Arbeitnehmern in den einzelnen Berufsgruppen, als wir das je zuvor hatten. Und schließlich ein weiterer Punkt der Umsetzung ist der Ausbau der Ganztagsbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Auch hier ist in den vergangenen Jahren sind Milliarden eigentlich in den Ausbau eines flächendeckenden Kita-Netzes vom ersten Lebensjahr an geflossen. Und auch hier hat sich sehr deutlich gezeigt, dass das Anliegen tatsächlich darin besteht, es leichter zu machen, diese gleichberechtigte Doppelverdiener-Paar-Konstellation zu leben, als das traditionelle Modell, dass einer der Elternteile, üblicherweise die Frau, aber nicht unbedingt, das kann auch der Vater sein, traditionelle Lebensweisen einfach kostbarer, teurer zu machen. Das hat sich gezeigt, dass es, also ein Kita-Platz kostet den Staat ungefähr 1.000 Euro im Jahr. Und es gab ja den Versuch einer Partei, ein Betreuungsgeld von 150 Euro für diejenigen Paare durchzusetzen, die sich dafür entscheiden, ihr Kind in den ersten Lebensjahren selbst zu betreuen. Und obwohl es sich also nur um 15% der Kosten handelt, die der Staat aufwendet, um ein Kind in einer Kita betreuen zu lassen, ist dieses Betreuungsgeld von 150 Euro als ein Bundesbetreuungsgeld, damals vom Bundesland Hamburg, sage ich mal, vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gebracht worden und dort gekippt worden. Ja? Also es handelt sich offensichtlich um einen Fehlanreiz, der Frauen davon abhält, zügig einer Berufstätigkeit nachzugehen. Und selbst 150 Euro pro Monat waren angeblich schon ein solcher Fehlanreiz. Gut, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Warum ist es nun also auch nach Jahrzehnten von Gender Mainstreaming immer noch nicht zu einer Gleichverteilung gekommen, wo doch die Anreize sehr stark sind, wo es einfach immer wirtschaftlich kostenintensiver wird, einen anderen Lebensentwurf als den politisch gewünschten zu wählen? Im Hintergrund steht das, was Soziologen als eine Ambitionsdifferenz bezeichnen. Das will ich kurz erläutern. Ich nehme mal die EY-Studierendenstudie von 2020. Diese Studie gibt es regelmäßig im Abstand von einigen Jahren. Und sie stellt unter anderem die Frage an Studierende, im Hinblick auf die Wahl ihres künftigen Arbeitgebers, welches sind für sie die wichtigsten Faktoren? Also wenn du darüber nachdenkst, wo möchte ich später arbeiten, welcher Arbeitgeber ist für mich attraktiv, was sind für dich die wichtigsten Faktoren? Männliche und weibliche Studenten antworten darauf übereinstimmend am häufigsten Jobsicherheit. Das ist interessant, dass die junge Generation ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis hat, was auch den Arbeitsplatz angeht, zeigt auch, sage ich mal, einen gewissen Hang in den öffentlichen Dienst, weniger in die Unternehmensgründung. Jobsicherheit wird gewünscht. Dann Männer und Frauen, Studierende, sagen zweitens, ist ihnen gutes Gehalt wichtig. Ja, also man möchte nicht nur einen sicheren Job, sondern möchte den auch wirtschaftlich absichern können. Man möchte auch vielleicht eine Familie unterhalten können. Also das gute Gehalt steht an zweiter Stelle. Und jetzt kommt der wichtige dritte Punkt, der sich jetzt auch schon in mehreren Untersuchungen gezeigt hat. Am dritten Platz der häufigsten Nennung bei Frauen steht dann, ich möchte einen Job, bei dem ich Familie und Beruf vereinbaren kann, während die männlichen Befragten antworten, mir ist wichtiger die Aufstiegschance im Unternehmen. Und diese eindrückliche Differenz markiert genau das, was Soziologen als Ambitionsdifferenz bezeichnen. Dass Männer, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, geneigt sind zu sagen, also mir ist es schon wichtig, sag ich mal, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, gutes Gehalt zu kriegen, aber vor allem möchte ich weiterkommen im Unternehmen, ich möchte irgendwie vorwärts bringen, ich möchte aufsteigen. Und Frauen sehr viel früher als Männer das tun, Männer nennen das auch, aber sie nennen es halt deutlich später, Frauen an dritter Stelle dann sagen, Jobsicherheit ist wichtig, möchte auch vielleicht mal wieder einsteigen dann in den Beruf nach einer Pause. Gutes Gehalt ist mir auch wichtig, aber ich bin auch jetzt nicht bereit, jeden Preis zu zahlen für meinen Job, sondern mir ist es wichtig, dass wenn ich eine Familie habe, ich auch ein Leben führe, als hätte ich eine Familie und nicht als gäbe es die nicht. So, jetzt könnte man sagen, okay, da sind jetzt 2000 Studierende befragt worden, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Das ist vielleicht jetzt noch keine so ganz große Gruppe. Aber es gibt eine weitere Studie von Martin Schröder auf der Basis von 740.000 Befragten aus 7 hochentwickelten Ländern. Das ist Social Indicators Research von 2020. Und Schröder kommt jetzt also zu dem Ergebnis auf der Basis der Auswertung vieler Studien. Männer sind dann am zufriedensten, wenn sie sich auf eine ihrer Rollen konzentrieren können. Ja, also wenn sie entweder, was seltener ist, ganz der Familienvater sind, während die Frau einer Erwerbstätigkeit nachgeht, oder aber wenn sie der Breadwinner sind, also die für den Broterwerb zuständige Person im Haushalt, dann geht es ihnen am besten. Die höchste Zufriedenheit besteht bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche, ja, also nicht unbedingt bei mehr, aber auch nicht bei weniger bei diesen Männern. Und was dann der ziemliche Klopper an dieser Auswertung der Studie ist, Frauen sind zufriedener, wenn ihre Männer lange arbeiten. Das ist sicherlich jetzt auch nicht politisch korrekt und das könnte man natürlich auch paarpsychologisch nochmal analysieren, was dahinter steht. Warum sind Frauen dann zufriedener, wenn ihre Männer lange arbeiten? Aber jedenfalls, wir halten das zunächst mal als einen Befund fest, dass eine sehr, sehr groß angelegte Studie, eine länderübergreifend angelegte Studie zu dem Ergebnis kommt, nee, das scheint gar nicht so zu sein, dass die Frauen auf dieses gleiche Level kommen wollen bei der Erwerbstätigkeit wie Männer, sondern dass die vielleicht sogar glücklich sind, wenn der Partner mehr arbeitet als, also stärker erwerbstätig ist als sie. Das, was hier uns begegnet, wird in der Forschung als das modernisierte Ernährermodell bezeichnet. Also modernisiertes Ernährermodell meint Vollzeittätigkeit für einen Partner, Teilzeittätigkeit oder geringfügige Tätigkeit für den anderen Partner. Häufig ist es dann so, dass der Mann der Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht. Das muss aber nicht so sein. Es gibt auch Männer, wie ich schon sagte, die aus tiefster Überzeugung oder mit guten Gründen sagen, ich bin nur geringfügig tätig oder ich bin zu Hause und meine Frau ist diejenige, die einer vollen Erwerbstätigkeit nachgeht. Auch zum Beispiel das Ehepaar Baerbock hat diese Entscheidung getroffen, als sie Außenministerin wurde, dass der Mann jetzt stärker den Fokus auf die Familie legt. Und das ist ja auch eine nachvollziehbare und sicherlich im Interesse auch der eigenen Kinder vollzogene Entscheidung. Also das modernisierte Ernährermodell scheint tief verankert zu sein, auch in der deutschen Bevölkerung. Es gab 2018 eine Umfrage im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Die ist dann sofort in der Schublade verschwunden. Sie werden gleich merken, warum. 85% der im Auftrag der Bundesregierung befragten Frauen finden Teilzeit super. 75% möchten auf keinen Fall in Vollzeit arbeiten und 60% sagen sogar, dass sie das dauerhaft auf keinen Fall möchten, also bis zur Rente, keiner Vollzeittätigkeit nachgehen wollen. Carsten Wippermann, der diese Studie für die Bundesregierung verantwortet hat, ging danach in Sack und Asche, weil das war nicht das Ergebnis, für das die Bundesregierung Geld aufwenden wollte. Aber es war, aber wir rechnen, ich rechne es ihm zumindest hoch an, dass diese Ergebnisse zumindest so präsentiert wurden, auch wenn Herr Wippermann sagt, sie seien erschütternd. Und zwar genau aus dem Grund, den ich vorhin als ein frühfeministisches Anliegen nannte, dass nämlich Frauen sich hier in die wirtschaftliche Sehnenauges, in die wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Männern begeben, indem sie selbst finanziell hier zurückstecken. Schließlich noch ein letztes Ergebnis. Soziologische Untersuchungen zeigen, dass es den höchsten Glücksfaktor für die Lebensgestalt Familie dort gibt, bei solchen Familien gibt, bei denen Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Vater und Mutter ungleich verteilt sind und die Kinder in den ersten Lebensjahren von einem der beiden Elternteile betreut werden. Halten wir also fest, das, worum sich die politisch maßgeblichen, auch gesellschaftlich einflussreichen Kräfte in den westlichen Staaten nun schon seit Jahrzehnten bemühen, scheint an den Ambitionen, die Männer und Frauen jeweils haben, vorbeizugehen. Und will ich das noch gar nicht mal bewerten, will mich gar nicht zu diesen Ambitionen verhalten, sondern ich will nur feststellen, dass in den westlichen Staaten eine Politik gemacht wird für eine Minderheit von Frauen, die nämlich das gewünschte Modell, sag ich mal, egalitär gleichermaßen wie der Ehemann oder der Partner einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dass dieser Ansatz massiv gefördert wird, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung andere Präferenzen setzt. Okay, so viel zu Gender Mainstreaming. Sie merken, es hat sehr viel zu tun mit dem Erwerbsleben. Es reicht aber weit über das Erwerbsleben hinaus, weil es auch um die Frage geht, wie organisieren wir eigentlich unser Familienleben? Das eine ist mit dem anderen eng verwoben. Der zweite Punkt, den ich in der Überschrift genannt habe und den wir jetzt stärker wahrnehmen wollen, ist Diversity Management oder auch Management von Vielfalt. Also wie managen wir Vielfalt? So könnte man das übersetzen. Und nachdem ich über Gender Mainstreaming gesprochen habe, als einem Ansatz, der alle Bereiche bindet, in die öffentliche Mittel hineinfließen, haben wir es beim Diversity Management oder dem Diversitätsmanagement mit einem Ansatz zu tun, der stärker im privatwirtschaftlichen Bereich zum Tragen kommt. Ja? Also Unternehmen verordnen sich Diversity Management. Sie erklären das zur Policy ihres Unternehmens, zu dem, was zum Selbstverständnis des Unternehmens gehört, dass Diversität gefeiert, dass Diversität gewürdigt wird. Nun, der Ausgangspunkt beim Diversity Management ist die Beobachtung von sogenannten Dominanzkulturen. Ja? Eine Dominanzkultur als Dominanzkultur wird zum Beispiel verstanden, wenn Sie jetzt, wir reden jetzt wieder stärker von der Leitungsebene vor allem oder von den Ebenen, in denen sehr stark mit dem Kopf gearbeitet wird, muss man einschränkenderweise sagen. Also eine Dominanzkultur ist zum Beispiel, wenn Sie sich ein Vorstandsfoto anschauen, da sind alle Mitglieder des Vorstands drauf und Sie stellen fest, boah, das sind ja alles weiße, alles männliche Personen, wahrscheinlich heterosexuell, das kann man jetzt nicht sehen, aber das wäre so die klassische Dominanzkultur. Weiße, heterosexuelle Männer. Und da fehlt die Vielfalt. Nun ist der juristische Ansatzpunkt für das Vielfaltsmanagement das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Das heißt, hier haben wir es jetzt wirklich mit einem Gesetz zu tun, das von der Europäischen Union verabschiedet und dann in deutsches Recht übernommen wurde. Das allgemeine Gleichstellungsgesetz verbietet die Diskriminierung aufgrund bestimmter Personenmerkmale, also bezogen auf Alter, Religion, Geschlecht, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung oder auch Behinderung. Behinderung war schon vorher ausgeschlossen, aber hier wird es jetzt nochmal auch dazugenommen. Diversitätsmanagement bezeichnet nun genau die Förderung und Unterstützung von einer Diversität bezogen auf diese Personenmerkmale. Ja, also Diversitätsmanagement bezeichnet die Förderung und Unterstützung von Vielfalt, von Diversität bezogen auf Alter, Religion, Geschlecht, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung und Behinderung. Der juristische Ausgangspunkt, also das allgemeine Gleichstellungsgesetz, Aber es gibt auch einen zivilgesellschaftlichen Motor des Ganzen, das ist die Charta der Vielfalt. Die Charta der Vielfalt, wenn Sie das googeln, ohne weiteres zu finden, eine Webseite, die viel Material an die Hand gibt, auch Anregungen dafür gibt, wie Unternehmen in einer Weise ausgestaltet werden können, die Vielfalt würdigt, die der Vielfalt Raum gibt und somit quasi eine bereichernde und für alle Beteiligten angenehmere Arbeitsatmosphäre bietet. Das Anliegen dabei ist, Andersartigkeit nicht als etwas Bedrohliches, sondern als etwas Bereicherndes wahrzunehmen. Ja, das ist hier das wichtige Anliegen. Nun, für Unternehmen muss man natürlich immer auch wirtschaftlich begründen, was bringt mir das? Das ist ja zunächst mal, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, eine legitime Frage. Der Anreiz liegt in der Erwartung, dass gemischte Teams zu besseren Ergebnissen kommen. Ja, dass gemischte Teams zu besseren Ergebnissen gelangen. Wenn wir also eine Aufgabe, ein Projekt zu vergeben haben, ist es besser, wenn da Frauen und Männer dran beteiligt sind, ältere Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter. Und dann geht es in die Vielfalt hinein. Und nicht immer ist ganz klar, lässt sich das datenschutzrechtlich überhaupt sicherstellen. Ich meine, kein Mitarbeiter muss seine Religionszugehörigkeit offenlegen. Kein Mitarbeiter ist verpflichtet, seine sexuelle Orientierung offenzulegen. Also hier verhaken sich die Dinge auch, wie wir gleich sehen werden. Aber grundsätzlich ist die These, wenn diese Teams gemischt aufgestellt sind, kommen sie zu besseren Ergebnissen. Nun, die Studien kommen diesbezüglich allerdings zu keinem einheitlichen Bild. Das mag daran zusammenliegen, damit zusammenhängen, dass es ja sehr von der konkreten Aufgabe abhängt, ob Diversität tatsächlich hier jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Das kann man offensichtlich ganz pauschal nicht behaupten. Grundsätzlich aber würde ich sagen, die Annahme klingt plausibel, dass gemischte Teams zu besseren Ergebnissen kommen. Die Effekte aber sind nicht generell belegbar. Da müsste man dann immer sehr ins Detail gehen und in die Konkretion hineingehen, um festzustellen, erweist sich die Annahme als tragfähig. Nun, die Charta der Vielfalt möchte also Vielfalt in der Weise fördern, dass sie Unternehmen Anregungen an die Hand gibt, Möglichkeiten an die Hand gibt, diese Vielfalt, sag ich mal, präsent zu machen, sichtbar zu machen und sie zu unterstützen. Ich nenne einige wenige Beispiele, damit das deutlich wird. Also im Blick auf das mögliche Diskriminierungsmerkmal Alter wird Unternehmen empfohlen, dass sie kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, dass sie Gesundheitsmaßnahmen im betrieblichen Rahmen anbieten. Da merken wir schon, so altersspezifisch ist das nicht, weil auch Jüngeren kann das sehr gut tun, Gesundheitsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Aber es soll offensichtlich dazu beitragen, dass eben Menschen im Unternehmen bleiben und sozusagen alt werden, ohne auszuscheiden, weil wir sie brauchen. Dann Stichwort ethnische Herkunft, die Mitarbeiter sollen sensibilisiert werden für kulturelle Unterschiede, aber auch für die Gemeinsamkeiten, die alle mitbringen. Dann das Stichwort Behinderung, da spielt die Barrierefreiheit natürlich eine Rolle. Also ist es auch für Menschen, die im Rollstuhl zum Beispiel sitzen, möglich, in alle Bereiche zu kommen. Es braucht eine wertschätzende Kultur, sagt die Charta der Vielfalt, in der niemand eine Behinderung verstecken muss, in der sich niemand schämen muss dafür, dass er vielleicht besondere Bedürfnisse hat, von seiner gesundheitlichen Situation ausgehend. Dann heißt es zum Stichwort Religion, Unternehmen sollten die Feiertage von unterschiedlichen Religionen kennen und zum Beispiel bei der Erstellung von Dienstplänen auch berücksichtigen. Da würde ich natürlich hinzufügen, naja, wenn Sie eine religiös sehr diverse Belegschaft haben, kann das zu einem echten Hindernislauf werden, hier jetzt wirklich alle entscheidenden Feiertage und ähnliche Bedürfnisse zu berücksichtigen. Aber als Herausforderung stellt sich das. So. Sie merken, vieles, was hier gesagt ist, dürfte nicht sonderlich strittig sein. Ich glaube, dass der politische Kampf, der um den es ja jetzt ja auch geht in dem Vortrag, sich entzündet zum einen an dem Thema Geschlecht und zum anderen am Thema sexuelle Orientierung. Ja? Im Blick auf Geschlecht wird nämlich hier bei der Charta der Vielfalt gesagt, es braucht in Unternehmen eine geschlechtergerechte Kommunikation. Und genau da beginnt die Frage, was heißt das eigentlich? Ja? Weil einige sagen würden, naja, okay, geschlechtergerechte Kommunikation bedeutet so etwas, nicht nur immer die männliche Form zu verwenden, ja, die im Deutschen jedenfalls eine grammatisch männliche Form ist, aber alle alle bezeichnet, sondern doch da stärker den Akzent zu setzen, von Damen und Herren und von Studenten und Studentinnen und so weiter, von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu sprechen. Also man braucht dann für eine Rede auch quasi nur noch ein Drittel weniger Stoff, weil die geschlechtergerechte Anlage, Anrede der Beteiligten natürlich dann auch einiges mehr an Zeit einnimmt. Aber in neuerer Zeit wird gesagt, nun, ist das wirklich schon geschlechtergerecht, wenn wir Männer und Frauen ansprechen? Braucht es nicht auch eine sprachliche, stärkere Sichtbarmachung von Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern bewegen? Ja? Und daher kommt dann die Diskussion darüber, ob geschlechtergerechte Kommunikation nicht erst dort beginnt, wo der Unterstrich, der Genderstern und so weiter verwendet wird. Außerdem sollen neue Rollenmodelle von Männern unterstützt werden, Teilzeit für Führungskräfte angeboten werden. All das sind dann wiederum auch Dinge, über die zu sprechen wäre. Beim Stichwort sexuelle Orientierung wird Unternehmen geraten, den Aufbau von Interessengruppen und Netzwerken sexueller Minderheiten zu unterstützen. Ja? Die Abkürzung lautet hier häufig LGBTQ, ja? Die englische Abkürzung im Prinzip für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, queer Personen. Und es ist interessant, dass es eigentlich die einzige Merkmalsgruppe ist, bei der ausdrücklich dazu ermutigt wird, Netzwerke und Interessenverbände zu gründen. Also mir würde das ja auch einleuchten, wenn man sagt, naja, wir haben einen Interessenverband für alle über 55-jährigen Arbeitnehmer, um deren Interessen besonders zu berücksichtigen. Oder wir haben von mir aus eine religiöse Minderheit, die sich nicht hinreichend beachtet fühlt, wir unterstützen also die auch nochmal in der Ausbildung von Strukturen. Nein, aber dieser Hinweis wird nur gegeben eigentlich da, wo es um sexuelle Orientierung geht. Ja? Und das ist auch das, was ich tatsächlich erlebe. Wenn es eine Mitarbeitergruppe gibt, die in besonderer Weise auch strukturell gestärkt und gewürdigt wird, dann ist es üblicher, sind es üblicherweise LGBT-Gruppen. Ohne das jetzt hier im Einzelnen bewerten zu wollen, weil dazu komme ich später, will ich nur darauf hinweisen, dass das Betonen der Vielfalt mit einem gewissen Paradox einhergeht. Denn es geht hier darum, Personenmerkmale zu betonen, Alter, ethnische Herkunft, Geschlecht, Behinderung und so weiter, die eigentlich für die Stellenbesetzung, für die Zusammensetzung von Teams und so weiter keine Rolle spielen sollen. Das ist ja gerade die Pointe bei dem Ganzen. Ja, es soll für die Verteilung von Aufgaben, für die Beförderung und so weiter, soll es keine Rolle spielen, ob die Person schwarz oder weiß, ob sie jung oder alt und so weiter ist. Ja, sondern es soll ausschließlich, würde man jetzt sagen, ihre Fähigkeiten, ihre Begabung eine Rolle spielen. So. Aber um dieses eigentlich durchsetzen zu können, muss man ständig über all die Persönlichkeitsmerkmale sprechen, die quasi von der Dominanzkultur abweichen. Ja, also über die weißen Männer spricht man natürlich auch nicht, aber man spricht über all die, die nicht weiß, die nicht männlich, die nicht heterosexuell sind. Und das ist ein gewisses Paradox, weil die Dinge, die unsichtbar gemacht werden sollen, die keine Rolle, keine Bedeutung entfalten sollen, hier dauerhaft thematisiert werden. Weiterer Punkt, der bemerkbar ist, ich hatte ihn angedeutet, ist, dass LGBT-Anliegen, also die Anliegen sexueller Minderheiten, verglichen mit den anderen Aspekten eine unverhältnismäßig hohe Aufmerksamkeit finden. Wenn man nach den Gründen dafür sorgt und sucht, dann würde ich sagen, nun, zum einen ist die sexuelle Orientierung anders als die ethnische Zugehörigkeit, das Alter und das Geschlecht nicht per se sichtbar. Ja? Also wenn ich mir quasi ein Foto anschaue, auch auf der Seite von Charta der Vielfalt zum Beispiel, gibt es ja Fotos, die Vielfalt ausdrücken sollen. Ich kann da wirklich viel Vielfalt sehen, aber ich kann einer Person ja ihre sexuelle Orientierung nicht ansehen. So. Das heißt, das, was nicht sichtbar ist, muss nochmal deutlicher sichtbar gemacht werden. Deshalb wird halt stärker darüber geredet. Und ein zweiter Grund, warum LGBT hier, sehr gut mit dabei ist, nun, LGBT-Gruppen zu fördern, bedeutet in einem sehr hohen Maße eine Wirksamkeit zu erreichen, weil die Kriminalisierung, die wir hatten, von männlicher Homosexualität zum Beispiel in der Vergangenheit, gibt diesen Gruppen ein hohes moralisches Kapital, von dem sie zehren, und das ihnen hilft, ihre Anliegen in der Gesellschaft auch durchzusetzen. Das heißt, üblicherweise ist es sehr positiv konnotiert, wenn ich mich mit den Anliegen einer in der Vergangenheit kriminalisierten und in der Wahrnehmung vieler Menschen immer noch diskriminierten Minderheit solidarisiere und sage, die unterstütze ich. Und da kann man halt vieles machen, was ein Unternehmen auch nahezu nichts kostet. Ja, also die Regenbogenfarben zu zeigen, wie ich das auch hier in meinem Umfeld hier in Gießen gelegentlich sehe bei Unternehmen. Das kostet das Unternehmen nicht viel, aber signalisiert mit hoher Wirksamkeit nach außen, wir sind LGBT-friendly, LGBT-freundlich. Was das tatsächlich dann für die Unternehmenskultur im Inneren bedeutet, ist für den Betrachter von außen nicht ohne weiteres erkennbar und muss mit der Regenbogenfahne auch nicht unbedingt zur Deckung gebracht worden sein. Aber es ist einfach eine kostengünstige Möglichkeit, Flagge zu zeigen. Ein letzter Punkt, den ich hier nennen möchte, auch noch nicht wirklich im Sinne einer Wertung, aber zumindest eines Hinweises auf einen möglichen blinden Fleck. Teams können in all den genannten Hinsichten sehr divers und zugleich bezogen auf die soziale Herkunft sehr homogen sein. Es gibt Untersuchungen zu den amerikanischen Spitzenuniversitäten, ja, Yale, Harvard, Stanford und so weiter. Und diese Universitäten haben in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich viel investiert, um Diversität herzustellen. Um rauszukommen aus diesem Bild, unser durchschnittlicher Student, unser durchschnittlicher Professor ist männlich, er ist weiß, er ist protestantisch. Das wäre quasi die amerikanische Dominanzkultur. Wer jetzt heute über den Campus dieser Universitäten geht, wird sehen, wie divers die Studierendenschaft ist, wie divers auch die Professorenschaft ist. Erst bei genauerer Betrachtung, die ja dem Besucher gar nicht zugänglich ist, aber bei der Auswertung der Daten, erst bei genauerer Betrachtung wird erkennbar, dass diese sehr diverse Gruppe eigentlich nur aus einem sozialen Milieu kommt. Dass sie alle aus einer gehobenen Bildung und Gesellschaftsschicht stammen und der amerikanische Campus weiterhin sozial sehr homogen ist. Das dürfte für Deutschland fast noch mehr gelten, würde ich vermuten. Weil es in den USA immer auch Einzelne gibt, die diese gläserne Decke durchbrechen und den sozialen Aufstieg schaffen. Aber das dürfte tatsächlich ein Problem sein. Nun, die Karte der Vielfalt sieht dieses Problem, will ich ausdrücklich sagen, und fügt deshalb die soziale Herkunft als ein weiteres Vielfaltsmerkmal hinzu und sagt, Leute, ihr müsst darauf achten, dass eure gemischten Teams, dass die nicht nur in den bis jetzt genannten Bereichen divers sind, sondern auch im Blick auf die Herkunft. Ja? Zum Beispiel dadurch, dass es Mentoring-Programme gibt für Menschen aus nicht-akademischen Haushalten. Nun, es lässt sich also feststellen, dass dieses Anliegen der Vielfalt dazu geführt hat, dass ein stärkeres Bewusstsein für Vielfalt ausgebildet worden ist. Zugleich haben sich allerdings auch neue Ungerechtigkeiten eingestellt. Also man kann jedes gute Anliegen ja immer auch ins Maßlose überziehen oder beziehungsweise Linien überschreiten, die dann möglicherweise durch Gerichte wieder korrigiert werden müssen. So zum Beispiel gibt es immer wieder gerichtliche Korrekturen von Personalentscheidungen, bei denen Frauen bei gleicher Qualifikation anderen oder vorgeblich gleicher Qualifikation, muss man jetzt im Rückblick auch sagen, gegenüber männlichen Bewerbern bevorzugt wurden. Und es ist bemerkenswert, dass Männer, die gegen diese Entscheidung geklagt haben, häufig Recht bekommen haben, also die Entscheidung der Auswahlkommission oder des Personalabteilung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhielt. Wir sind jetzt gerade in der Woche, in der in Südkorea ein neuer Präsident gewählt wurde. Südkorea, ein Land, das ich schon besucht habe, eine sehr, würde ich sagen, amerikanisierte Gesellschaft auch, die auch diesen Antidiskriminierungsdiskurs seit vielen Jahrzehnten hat und die Förderung von Frauen. Nun, dort hat ein Kandidat jetzt die Präsidentschaftswahl knapp gewonnen, der tatsächlich damit geworben hat, Exzesse der Gleichstellungspolitik zurückfahren zu wollen, weil es insbesondere unter jüngeren Männern der Eindruck entstanden ist, sie könnten sich eigentlich noch so sehr bemühen, wie sie wollten. Im Zweikampf am Ende wären sie einer Frau unterliegen im Wettbewerb um eine Stelle. Ja? Also ich kann das jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, aber jedenfalls bemerkenswert, dass ein Kandidat mit diesem Programm Exzesse der Gleichstellungspolitik beenden zu wollen, antritt und dann tatsächlich auch gewinnt. Ein Punkt muss man sich auch vor Augen führen, wo Diversitätsmanagement zum Programm erklärt wird. Dort finden sich ganz schnell innovative, unternehmerisch veranlagte Menschen, die erkennen, dass man damit gut Geld verdienen kann. also Anbieter, die sagen, wir vermitteln Ihrem Unternehmen, was Diversitätsmanagement ist. Wir prüfen Ihr Unternehmen, wo verborgene Diskriminierungen sind. Oder aber nicht Regierungsorganisationen, die sogar sagen, wir nehmen öffentliche Mittel dafür in Anspruch, um aufzuzeigen, wo überall noch Diskriminierung geschieht. Das sind auch wirtschaftlich gut laufende Unternehmungen. Denn wenn eine systemische Diskriminierung behauptet wird, dann genügt es ja nicht, auf einzelne Missstände hinzuweisen, sondern die Behauptung einer systemischen Diskriminierung lebt einfach davon zu sagen, letztlich sind die ganzen Strukturen durch und durch diskriminierend. Es gibt überall Dominanzkulturen, gegen die Minderheiten nicht bestehen können, gegen die wir aufbrechen müssen, gegen die wir ankämpfen müssen. Und dafür sind auch Unternehmen zum Teil bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Damit bin ich schon fast am Ende dieses ersten Vortrags, möchte aber noch auf einen Punkt hinweisen, dem ich bis hierher noch keine ausdrückliche Aufmerksamkeit geschenkt habe. Wir haben uns Gender Mainstreaming zunächst angeschaut und ich habe darauf hingewiesen, dass in der Erklärung von Peking sehr viel von Männern und Frauen die Rede ist. Das heißt, in dem Papier von Peking hat sich unter anderem eine Richtung des Feminismus durchgesetzt, die man als Gleichheitsfeminismus bezeichnet, der es genau darum ging, die Lebensverläufe von Männern und die Berufsbiografien von Männern und Frauen gleich zu gestalten. Da geht es immer noch sehr stark um Zweigeschlechtlichkeit und den Kampf der Geschlechter. Und das ändert sich, sag ich mal, tendenziell eigentlich schon seit den 1990er Jahren, zumindest im Forschungsbereich. Und ein wichtiger Einschnitt für die Weiterentwicklung von Gender Mainstreaming waren die Yogyakarta-Prinzipien von 2006. Yogyakarta ist eine Stadt in Indonesien. Dort trafen sich im November 2006 Menschenrechtsaktivisten aus vielen Staaten, die betonten, dass Menschenrechte die Rechte auch sexueller Minderheiten sind. Also die sexuelle Vielfalt könnte man verstehen als Gender Mainstreaming der zweiten Stufe. So ähnlich drückt das Uwe Silas aus, jemand, der diesen Ansatz der sexuellen Vielfalt ganz maßgeblich vorangetrieben hat. Und damit sind wir bei diesem Thema der sexuellen Vielfalt. Nun, die Yogyakarta-Prinzipien sind ein Text mit einer Reihe von Prinzipien, die die globale Situation im Blick haben. Und weil sie die globale Situation im Blick haben, begegnet uns da ganz vieles auch, wo wir aus einer, ich sag mal, westlichen Sicht sagen würden, ja, natürlich, das kann man doch nur unterstützen. Also angesichts der Tatsache, dass in einigen Staaten dieser Welt homosexuelle Menschen, transsexuelle Menschen, überhaupt sexuelle Minderheiten verfolgt werden, an Leib und Leben bedroht werden oder Homosexualität sogar unter Strafe steht, mit dem Tod bestraft werden kann, wird verständlich, dass die Yogyakarta-Prinzipien fordern, Menschen, die homosexuell, die transsexuell ist, sollen nicht um ihr Leben fürchten müssen, sondern sollen das leben dürfen, was ihrer sexuellen Identität, was ihrer sexuellen Orientierung entspricht. So gibt es in dem Papier vieles, wo ich meine, das ist, sollte eigentlich schon die Grundlage auch für das sein, was unser Miteinander als Menschen ausmacht. Aber der Text adressiert implizit natürlich auch westliche Staaten, in denen Homosexualität nicht mehr kriminalisiert ist, in denen diese Menschen nicht mehr mit dem Tod bedroht werden. Und wir, sag ich mal ja, von der Kriminalisierung eher fast schon zu einer gewissen Privilegierung gekommen sind. Und hier nun stellen die Yogyakarta-Prinzipien fest, in vielen Staaten gibt es immer noch Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, gemeint sind auch religiöse Gruppen, die nehmen das Recht auf Religions- und Meinungsfreiheit dafür in Anspruch, dass sie sich kritisch über sexuelle Minderheiten äußern. Ja, da gibt es vielleicht Kirchen, die sagen immer noch, Homosexualität sei Sünde oder die eher mehr transsexuellen Menschen helfen wollen, sich mit ihrem Geburtsgeschlecht auszusöhnen und so weiter. Und die Yogyakarta-Prinzipien verlangen von den Staaten, dass solche Äußerungen nicht mehr als Ausdruck mit dem Ausdruck der Rechts, der Rede- und Gewissensfreiheit und Meinungsfreiheit geschützt werden, sondern dass der Staat gegen sie vorgeht. Das Anliegen ist also offensichtlich, sexuellen Minderheiten Rechte zu verleihen, ein Recht von jeder Kritik frei zu bleiben, jedenfalls von einer öffentlichen Kritik an ihrer sexuellen Orientierung oder Ausrichtung. Hier berühren wir tatsächlich die Frage der Meinungs- und der Redefreiheit, auch der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Und der Sachverhalt, dass es in den europäischen Staaten, aktuell jetzt ja sogar in Finnland, gegen eine frühere Ministerin Verfahren gibt, die ausschließlich, sag ich mal, wo es zu Anklagen kam, aufgrund von Aussagen über Homosexualität und üblicherweise eher sogar theologischen Aussagen, denn die Sünde ist ja zunächst mal eine theologische Kategorie, dass es solche Verfahren gibt, zeigt, dass dieser Ansatz durchaus greift. Es entsteht der Eindruck bei den Yogyakarta-Prinzipien, als gäbe es so etwas wie ein Recht auf Wohlbefinden. Das Recht auf Wohlbefinden, damit ist gemeint, ich in meiner Identität möchte von niemandem in Frage gestellt werden. Ja? Und das ist eine Beobachtung, die auch Bildungsforscher zum Beispiel im Hochschulkontext, im Seminarkontext machen, dass das Recht auf Wohlbefinden heute in der Weise verstanden wird, dass mich nichts mehr in Frage stellen und niemand mehr in Frage stellen darf. Während es eigentlich in akademischen Kontexten darum geht, Argumente auszutauschen, in den Streit um das beste Argument einzutreten, wird jetzt nicht mehr gesagt, Moment, ich möchte jetzt gerne auf dein Argument oder deinen Gesprächsbeitrag antworten, sondern es wird gesagt, das, was du gerade gesagt hast, verletzt mich sehr. Ich möchte nicht, dass du so etwas sagst. So. Nun kann es niemals das Anliegen von Christen sein, andere vorsätzlich verletzen zu wollen. Ja, oder sie öffentlich zu diskreditieren. Aber insbesondere der Hochschulzusammenhang ist der Hochschulkontext ist ein Raum, in dem es tatsächlich dazu geht, in einen guten Streit miteinander einzutreten. Und niemand würde es akzeptieren, wenn ich sage, es verletzt mich sehr, wenn religiöse Symbole beleidigt werden, wenn mein Glaube verächtlich gemacht wird als Christ und so weiter. Niemand würde sagen, es gäbe ein besonderes Recht von Christen vor solchen Schmähungen oder Verächtlichmachungen geschützt zu werden, sondern wir als Christen, auch in der westlichen Gesellschaft, müssen damit umgehen, dass andere Menschen sich sehr, sehr kritisch äußern zu dem, was wir glauben, zu der Art und Weise, wie wir leben und so weiter. Also es sollte keine Gruppe in der Gesellschaft geben, die grundsätzlich von dieser Auseinandersetzung freigestellt und geschützt wird. Nun, im Hintergrund stehen, und das will ich jetzt nicht im Einzelnen mehr im Detail ausführen, im Hintergrund steht ein starkes Verständnis von Authentizität. Ich bin nun mal so und deshalb habe ich ein Recht darauf, so wie ich empfinde, auch zu leben. Charles Taylor, ein kanadischer Philosoph, bezeichnet das, was wir heute erleben, als einen expressiven Individualismus. Das ist seine Bezeichnung für die Kultur, in der wir leben. Ein expressiver Individualismus. Das heißt, das, was ich empfinde, das will ich auch ausdrücken wollen. Und jedes Hindernis, also alles, was mich daran hindert, mich auszudrücken, wird dann als Unterdrückung empfunden, ja, als repressiv. Ich komme zu einem Fazit, das ich ziehen möchte. Es ging mir jetzt in diesem ersten Teil sehr stark um die Wahrnehmung. Mir ist bewusst, dass das nicht völlig bewertungsfrei geschehen kann. Mein Anliegen war es zumindest, bewertungsarm zu präsentieren, damit Sie einen Eindruck bekommen, was es bedeutet. Was sich verbirgt hinter Gender Mainstreaming, was sich hinter Diversity Management verbirgt und sie auch vielleicht differenziert wahrnehmen, was es bedeutet, sich zu diesen Anliegen zu verhalten. Ein Fazit, das ich hier nach diesem ersten Vortrag aber ziehen möchte, wäre das folgende. Erstens, Christen dürfen, was Rollenmuster angeht, was das Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit angeht, und auch was die Beurteilung sexueller Vielfalt angeht, weiterhin auch in Deutschland ihre Überzeugungen haben. Es wird aber schwieriger, diese Überzeugung auch zu leben. Nämlich da, wo das, was wir artikulieren, was wir zum Ausdruck bringen, wo wir auch Kritik formulieren, wo wir Probleme identifizieren, es kann schwieriger werden, das in einem öffentlichen Raum zu äußern. Das ist jedenfalls schon schwieriger geworden, das im öffentlichen Raum zu äußern. Christen müssen sich darauf einstellen, dass zwar niemand weiterhin in ihren Kopf gucken möchte, was wir für Überzeugungen haben, aber was wir für Überzeugungen leben und dass unsere Überzeugung zu leben eben auch bedeutet, nicht alles andere gleichermaßen gut finden zu können, das wird möglicherweise preisintensiver werden, das leben zu wollen. Entscheiden Christen sich nicht den politisch erwünschten und deshalb finanziell massiv geförderten Lebensentwurf des Doppelverdienerpaares zu folgen, zahlen sie dafür zunehmendem Maße einen wirtschaftlichen Preis. Ja? Zahlen sie einen Preis, der ihnen weniger Möglichkeiten gibt, sag ich mal, große Sprünge zu machen, die begehrten Urlaube und so weiter. Einfach deshalb, weil unterschiedliche Familienmodelle sehr unterschiedlich gefördert werden. Und schließlich, weil Gender Diversity in einigen Spielarten sehr betont wird, also die Vielfalt der Geschlechter sehr besonders stark betont wird, kann es in wachsendem Maße auch zu Gewissenskonflikten für Christen kommen, nämlich da, wo sie in einem unternehmerischen Kontext tätig sind, ja, indem sie merken, okay, ich soll jetzt hier etwas mittragen an Unternehmenspolitik, was ich eigentlich von meinem Glauben, von meinem Gewissen her nicht mittragen kann. Und auch da müssen wir damit rechnen, dass sich Gewissenskonflikte einstellen und Menschen Entscheidungen treffen, die sie möglicherweise etwas kosten. Das wäre christentumsgeschichtlich und im Blick auf die Herkunft des christlichen Glaubens nichts wirklich Neues, denn so hat das Christentum begonnen, so hat der christliche Glaube sich ausgebreitet aus einer Position der Schwäche, der Ausgegrenztheit heraus, in der Menschen, weil sie an Jesus glauben, bereit waren, in der Gesellschaft auch einen Preis dafür zu zahlen, ihre Überzeugung zu leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.